Orkenspalter TV labert ist ein Projekt des Rollenspiel- und Nerdkram-Kanals Orkenspalter TV. In diesem Podcast findet ihr kuratiert alle Let's Play-Folgen aus unserem YouTube- und Twitch-Programm, die wir für hörspielwürdig halten. Und außerdem Formate, in denen Maigi und Nico über Pen & Paper oder Star Wars reden. Noch viel mehr Podcasts und Early Access gibt es für unsere Supporter auf patreon.com/orkenspalter TV. Hallo Maigi.
Hallo Nico.
Da sind wir wieder mit einer regulären Folge von The Good Batch. Nachdem die letzten zwei Folgen ja so ein bisschen Ausreißer waren, geht's heute wieder um The Bad Batch. Wo sind wir?
Wir sind immer noch in der ersten Staffel. Wir haben Einleitungen und die ersten paar kleinen Story-Arcs jetzt hinter uns gebracht. Und heute geht es um ein Story-Arc, in dem wir ein vertrautes Gesicht wiedersehen. Das ist ja alles... Gut, ja, das ist ziemlich lustig, weil die meisten Leute dieses Gesicht haben in den Animationsserien. Es geht um einen Klon. Das ist ja noch so der mittlere Entwicklungspunkt von dem, was man heutzutage Cowboy-Head Star Wars nennt.
Also ist das allgemein durchgesetzt, dass dieser Fachbegriff, ja? Cowboy-Head Star Wars?
Ich glaube, aber ansonsten hätte ich ihn jetzt eben kurz erklärt. Also das bezieht sich darauf, dass Dave Filoni, der ganz viel davon schreibt und leitet und produziert, wenn er quasi in seiner Position als Ich mache Star Wars auftaucht, irgendwo einen Cowboy-Hut trägt und wenn er privat sein will, ihn abnimmt. Also Cowboy-Head Star Wars ist Filoni Star Wars. Und das zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass er versucht, alle seine Charaktere immer wieder überall querverweismäßig auftauchen zu lassen.
Ich dachte, es ging auch darum, dass das halt auch Western Star Wars ist. Also dass er halt auch sehr viel in der Western- und Eastern-Ästhetik sich bedient. Das ist also doppeldeutig eigentlich mit dem Cowboy-Hat, oder?
Also ich glaube, in erster Linie bezieht es sich auf seinen Hut, aber ja.
Ja.
Er zitiert auch gerne Klassiker der Genres, aus denen sich Star Wars immer schon bedient hat. Er macht es vielleicht ein bisschen mehr.
Na gut. Wir gehen heute über drei Folgen und das ist wieder so ein Arc, also eine Trilogie. Willst du mir sagen, wie die drei Folgen heißen oder soll ich das machen?
Ich kann dir sagen, wie diese drei Folgen heißen. Das sind die 7, die 8 und die 9 aus der Staffel 1 und das sind Battle Scars, Reunion und Bounty Lost.
Ja, und das sind auch, ja, das sind treffende Titel. Das findet man alles wieder.
Ja.
Ich habe eben noch mal recherchiert, wann diese Folge rausgekommen ist, Battle Scars. Das ist jetzt das ist ziemlich genau 4 Jahre her.
Ja.
Und weißt du, was angeblich auch vor genau 4 Jahren erschienen ist?
Nein.
Das behauptet die Wikipedia. Jetzt verstehe ich. Ich habe jetzt falsch gelesen. Die Wikipedia behauptet, am 11. Juni 2021 wäre auch Jedi Fallen Order erschienen. Aber das stimmt, es ist die PlayStation 5 und Xbox X-Version von Jedi Fallen Order, weil das Spiel ist ja schon ein paar Jahre älter. Denn die Folge, über die wir heute reden, hat eine Überschneidung mit dem Spiel Jedi Fallen Order. Nämlich den gleichen Schauplatz, wie auf dem das Spiel beginnt. Da spielt der Großteil dieser Folge. Nämlich Bracca.
Das ist Bracca. Ein Planet, genau, auf dem Raumschiffe auseinandergenommen werden. Da starten wir zwar nicht, aber da wird ein guter Teil dieser Trilogie spielen. Und ich muss sagen, dass ich das immer irgendwie schräg finde, wenn eben Sachen an denselben Orten spielen und auch zur selben Zeit, aber nicht aufeinander stoßen, weil in Jedi Fallen Order verbringt Padawan Cal Kestis 5 richtig beschissene Jahre auf diesem Planeten. Und Bad Batch und noch andere Leute waren quasi in der Nachbarschaft. Hätten ja mal ihn mitnehmen können.
Es ist ein ganzer Planet, also.
Ja, du weißt, also Star Wars Planeten haben ja irgendwie 25 Quadratkilometer jeweils.
Genau, eine Stadt, ein bisschen Gebiet drumherum und ansonsten nur Ödland oder Dschungel oder sowas. Mhm. Man muss aber sagen, Cal Kestis ist gerade erst auf Bracca abgestürzt vor ein paar Monaten oder sowas. Und wir werden in ein paar Jahren Bracca nochmal besuchen. Diese Folge startet aber, wie du sagst, nicht auf Bracca, sondern in einer Raumschlacht.
Ja.
Also es hat so ein Cold Open, so ein Indiana Jones-mäßiges. Das letzte Abenteuer wird gerade abgeschlossen. Die Bad Batch haben eine Echse geklaut, die sie Ruby genannt haben. Also Omega hat sie Ruby genannt. Und zwar haben sie sie von anderen Leuten geklaut, die sie wiederum jemand geklaut haben. Und sie sollen sie Sid, ihre Auftraggeberin, /Vermieterin, bringen. und das tun sie auch. Wir werden später sehen, dass Ruby aber dann nicht weiterverkauft wird, sondern bei Sid offenbar eingezogen ist.
Ja, okay. Beziehungsweise zwischendurch versuchen andere Leute, sie zu übernehmen. Das ist jetzt aber nicht zwingend wichtig. Ich frage mich nur, warum Ruby, denn das Tier ist nicht rot.
Es ist ein blaugrünes Echsenviech, ein Echsengürteltierviech, würde ich sagen, oder?
Ja.
So eine Art Mischung aus Chamäleon und Gürteltier.
Ja, es ist süß.
Es geht auch nicht um Ruby in der Folge, das ist wie gesagt nur der Aufhänger. Und als sie Ruby abgeben bei Sid, also der Trandoshanerin, streiten sie erstmal um Geld, weil sie haben sich das falsch vorgestellt, mit wie viel Geld sie das dafür bekommen, und sie merken, sie kommen damit nicht klar, und Sid rechnet ihnen vor, wie viel sie für verfressen und dass sie, was sie für Ord Mantell Popcorn ausgeben muss. Dann sieht man Wrecker und Omega, die sich offenbar ein Ritual daraus machen, dass sie nach jeder Mission sehr teures Ord Mantell Popcorn, Mantell Mix heißt es, in sich reinstopfen.
Also, wie viel kostet dieses Popcorn? Aus was wird das gemacht?
14 Credits kostet eine Portion oder zwei Portionen davon. Das ist schon, na gut, das ist schon Kino, das ist halt Kinopreise, ne? Also, wenn, nur halt ohne Kino.
Ja, irgendwie traurig. Okay. Also, sie kommen nicht wirklich aus ihren Schulden raus, beziehungsweise immer nur knapp draus, weil Wrecker und Omega gerne Popcorn essen und weil Sid ihnen gnadenlos alles berechnet, was sie ihnen berechnen kann. Aber das heißt auch, dass sie weiterhin für sie arbeiten sollten und Dinge tun sollten.
Jetzt darf ich mal kurz einhaken? Ja. Sie sagen, sie kriegen ein Drittel von dem, was Sid bekommt. Und ich finde das jetzt nicht so übel. Sid ist ihre Managerin, ihre Vermieterin, und offenbar futtert sie sie auch durch. Da finde ich jetzt, also da könnte es, das könnte schlimmer sein, was Abzocke angeht, oder? Ein Drittel vom Gewinn.
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich verstehe aber auch, dass sie angefressen sind, wenn sie im Grunde die ganze körperliche Arbeit machen und sich in Gefahr begeben, inklusive des Kindes, das sie immer dabei haben, und dafür den kleineren Teil kassieren.
Naja, das Kind könnte ja auch einfach bei Sid bleiben und da durchfegen oder Abwasch machen, wie wir dann ein paar Folgen später sehen werden.
Ich wollte gerade sagen, was für eine weit hergeholte Idee.
Ja, so weit sind wir aber auch nicht, denn heute kriegen sie noch Besuch. Denn ein alter Bekannter erscheint in der Kantine oder Spielhalle von Sid und macht erstmal Ärger bei den beiden Stammkunden, die da auch wohnen offensichtlich. Ja. Und wer ist es?
Das ist Captain Rex, der mysteriös mit Kapuze und dergleichen Aragorn-artig erstmal in der Ecke sitzt, aber sich dann enttarnt und sagt, hey, jemand hat mir von euch erzählt, die Martez-Schwestern haben mir von euch erzählt, beziehungsweise dass ein Haufen Klone ihnen geholfen haben, und dann habe ich rausgefunden, wie, wo, hallo. Hier bin ich.
Vivo, hallo. Okay, sind also einfach zu finden.
Ja, offensichtlich. Ja. Zumindest, wenn man die Martez-Schwestern kennt, scheint es einfach zu sein.
Ja, und eigentlich wäre sie ja rekrutieren für seine Sache, denn er ist schon dabei, die Rebellion aufzubauen. Also er ist einer von den Leuten, die damit anfangen, unmittelbar nachdem das Imperium gegründet wird. Die sagen aber, sie haben hier zu tun, aber dann passiert was. Dann bemerkt Rex, dass es Wrecker nicht gut geht. Was ist denn da los?
Wrecker hat Kopfschmerzen. Irgendwie hat er die wohl öfter und sie werden schlimmer. Und dann sagt Rex, das ist nicht gut. Sag mal, was habt ihr eigentlich mit euren Inhibitor-Chips gemacht? Also mit euren, den Implantaten im Kopf. Und erklärt dann erstmal.
Nix, weil wir sind ja offenbar immun, ne? Also bei uns funktionieren die nicht.
Ja. Außer bei Crosshair offensichtlich. Mhm. Also das macht Rex ziemlich nervös. Und er hat nicht Unrecht, als er sagt, dass das gefährlich ist für alle. Auch Omega, wenn sie in der Nähe von Klonen ist, die ihre Chips nicht entfernt haben. Man weiß nicht, was damit noch rauskommt. Und er empfiehlt ihnen stark, dass sie das entfernen sollten. Und er ist auch bereit, ihnen zu helfen dabei.
Genau, für Rex ist ja erst ein paar Wochen oder Monate her, dass er eine Operation an Bord eines Venator-Sternzerstörers hatte, um seinen Chip zu entfernen. Und jetzt rät er ihnen doch auch, so einen Sternzerstörer zu finden. Und da ist die nächstgelegene Lösung, sie fliegen nach Bracca, wo die offenbar noch intakt rumliegen, weil sie da verschrottet werden, und brechen da ein und ja benutzen die Medbay da, um sich das rauspuppeln zu lassen. Also treffen sie sich da. Und da sehen wir übrigens auch, dass Rex immer noch den Y-Wing fliegt, den er am Ende von The Clone Wars geklaut hat, mehr oder weniger. Ja. Was ich einen schönen Anschluss finde.
Ja, ich weiß nicht, ich hätte ihn vielleicht umlackiert oder so. Ist schon ein bisschen verdächtig, aber...
Ach, er wird schon den Transponder geändert haben und das Kennzeichen gewechselt.
Das Kennzeichen, ja, okay. Ja. Aber ja, den hat er immer noch. Und sagen wir mal so, Wrecker ist nicht begeistert von der Idee, dass Leute seinen Kopf aufschneiden wollen. Wrecker ist ja relativ geradlinig in seinem Denken. Mhm. Und Kopf aufmachen und drin rumpopeln findet er nicht gut. Jetzt, sie einigen sich darauf, dass sie ja alle die Implantate entfernen lassen, also dass alle aus der Clone Force 99 von der Bad Batch sich operieren lassen wollen. Also du bist nicht allein, Wrecker, bis auf Omega. Die sagt nämlich, hey, ich hab den gar nicht. Ich bin eine Sondervariante. und macht Sinn. Sie ist ja nie für den Kampfeinsatz gedacht gewesen. Sie ist ja mehr oder weniger das Privatprojekt von Nala Se, von ihrer Meisterin.
Genau, sie ist komplett unverändert. Sie ist einfach, als wäre sie halt ein Kind, ein 1:1 identisches, genetisch identisches Kind von Jango Fett, ja. Also die Zwillingsschwester von Boba Fett im Grunde. Die eineige Zwillingsschwester von Boba Fett, obwohl sie ein Mädchen ist. Das geht nicht, aber egal.
Wir müssen, also keine Ahnung.
Mit Klontechnologie geht das, ja.
Ja, vielleicht ist es einfach nur geringfügig verändert, das gleiche Gene, nur dass ihr Körper nicht auf Testosteron anspricht. Und deswegen, ja, gibt ja viele Möglichkeiten. Die Kaminoaner kriegen das sicher hin. Und ist aber auch nicht so wichtig. Hauptsache ist nur, sie hat keinen Inhibitor-Chip in ihrem Kopf. Das heißt, das Kind müssen wir nicht aufschneiden, immerhin.
Das macht also aber Omega nicht zu einem Transcharakter, oder?
Ich glaube nicht. Es gibt offiziell eine Trans-Trooper. Irgendwo. Ich weiß nicht mehr, in welchem Medium sie aufgetaucht ist. Comics oder sonst irgendetwas.
Schade eigentlich. Also, dass Omega nicht der Transcharakter ist. Nicht, dass es einen gibt.
Schon klar, ja.
Aber okay. Machen wir es mal ein bisschen kurz. Sie müssen dann halt in diesen Sternzerstörer eindringen und da sind Leute von der Scrapper-Guild, von der Schrotter-Gilde von Bracca, an denen sie sich vorbeischleichen müssen, weil die sonst die Polizei rufen. Und sie müssen über gefährliche Seen klettern und über Abgründe hangeln und Wrecker fällt fast in eine Pfütze, wo ein Dianoga drin wohnt, der ihn fressen möchte. Oder eine Monsterversion eines Dianoga, die noch größer ist als die wir bisher kennen. Und Wrecker muss seine Höhenangst überwinden, damit sie endlich dann bei der Medbay ankommen, wo sie ihn operieren oder sich alle operieren können. Aber bis dahin hatte er schon mehrere beinahe Anfälle. Ne? Also Rex ist dann auch bei ihnen und warnt die ganze Zeit, wir sollten uns mal beeilen. Und als es dann endlich ans Schnibbeln geht, passiert was?
Sie sind gerade dabei, das alles einzurichten. Sie haben es gefunden und Tech ist dabei, das zu programmieren und so. Und dann passend, zum richtigen Zeitpunkt hat er gut gemacht, dreht Wrecker durch. Und dann übernimmt offensichtlich sein Chip und er beginnt sie anzugreifen, weil sie alle Verräter sind. Und dann müssen sie Wrecker bekämpfen, aber wollen ihn natürlich nicht umbringen. Jetzt ist das aber halt so ein Rhinoceros von einem Mann. Ja. Er flügt zwischenzeitlich doch durchaus ein bisschen durch die Leute durch, bis sie es mit Teamwork schaffen, dafür zu sorgen, dass Rex ihn von hinten mit einem Betäubungsschuss erwischen kann. Und dann können sie ihn immerhin operieren.
Er jagt da vor allem hinter Omega her, nachdem er alle anderen so zur Seite gewischt hat. Was natürlich ein bisschen herzzerreißend ist, weil die beiden ja sehr stark gebondet haben.
Es
weil
ist unklar, warum.
Beiden Kinder sind.
Aber wahrscheinlich, also kann sein, dass da ja einfach noch irgendeine weitere Befehlskette oder sowas in seinem Kopf aktiviert worden ist. Nicht Order 66, weil sie ist kein Jedi oder sonst irgendetwas, aber offensichtlich irgendwie ist er daran interessiert und die anderen sind ihm vor allen Dingen im Weg.
Er sagt ja zwischendurch auch, alle Klone, die gegen Order 66 verstoßen müssen, vernichtet werden. Ja gut, das würde sie aber genauso zum Ziel machen, die anderen. Egal, jedenfalls schaffen sie es am Ende, ihn auf diese Liege zu wuchten und ihm das Ding rauszuschneiden. Und es klappt bei allen Beteiligten ohne Zwischenfälle. Juhu.
Ja, dann sind sie fertig und können sich von Rex verabschieden, der dann noch einen Anruf mit jemand anders macht und sagt, er trifft sich mit denen. Also Rex verlässt jetzt hier die Sache erstmal wieder, um sich mit seinen Rebellen-Buddies zu treffen.
Ja, und das war dann auch schon die erste Folge. Allerdings machen die dann einen Fehler und sagen, hey, wir sind hier auf Bracca. Hier gibt's eine Menge wertvollen Scheiß. Jetzt sind wir schon hier auf diesem Sternzerstörer und wir brauchen Geld. Also lasst uns das hier plündern, lasst uns die Daten auch plündern. Und das ist verheerend. Denn inzwischen haben die Scrapper sie gesehen und geben das ans Imperium weiter. Und das Imperium erkennt dann, also Crosshair bekommt das letztendlich, und erkennt, das ist Clone Force 99. Und da möchte er hin, um die festzunehmen oder auszuschalten. Beziehungsweise er bekommt dann auch direkt den Auftrag von seinem neuen Vorgesetzten. Das ist ja Admiral oder Vize-Admiral Rampart, den wir schon ein paar Mal gesehen haben. Der ist offensichtlich jetzt auch auf Kamino unterwegs und soll, wird das schon klar gesagt, was das seine Mission ist? Also er ist ja der dafür sorgen soll, dass der Übergang der Armee zu einer rekrutierten Armee aus normalen Menschen vollzogen wird und dass die Klone nach und nach abgeschaltet werden.
Ja, also zu dem Zeitpunkt sagt er noch, glaube ich, dass der inspiziert, wie effektiv das bisherige Vorgehen ist. Das soll natürlich darauf hinauslaufen, dass er am Ende dann sagt, ja, wir brauchen andere Leute. Und so funktioniert das nicht. Aber es ist nicht von Anfang an klar bei den Kaminoanern, was tatsächlich sein Job ist und dass er sie absägen wird. Sie glauben es nur. Also sie sind da schon relativ überzeugt von und denen geht der knochige Arsch auf Grundeis, weil das offensichtlich die gesamte Wirtschaft dieses ganzen Planeten aktuell nur darauf ausgerichtet ist, Klone für die Republik und jetzt das Imperium zu bauen.
Also Rampart scheint generell so eine Art Buchhalter zu sein, der diese neue Ordnung mit aufbauen soll. Er ist ja auch der den Personalausweis einführt, den jeder jetzt braucht, oder? Die Blockchain,
wie sie Chain Code,
die Chain, ja. Und er soll gleichzeitig auch das Militär überholen. Also der hat viel auf dem Zettel dafür, dass er so jung ist. Ja, das ist ja ein sehr, sehr junger Offizier. Ne?
Ja, und er macht noch mehr in den folgenden Staffeln. Ja, überwacht irgendwie eine Menge private, persönlich von Palpatine angestoßene Projekte.
Genau, aber jetzt sagt er halt, hey, hier ist Clone Force 1999, geht mal dahin, Commander oder Captain, was auch immer, Crosshair, ich glaube Commander, nimm deine Elite-Einheiten und schalte die aus. Und dann macht er sich natürlich auf den Weg nach Brucker. Und dann werden die da relativ kalt erwischt. Ne? Werden durch den ganzen Sternzerstörer gejagt. Es fängt damit an, dass sie das so ein Setup für späteres Payoff, ja, dass Wrecker Omega beibringt, wie man Detonationskörper, Explosives, Bomben, gibt es ein schlaueres Wort für Bomben im Deutschen? Sprengstoff.
Ich, ja. Also,
ich weiß nicht, was das genau sind, ja. Sprengkörper.
Improvisierte Sprengkörper. Ja. Also wie man die entschärft.
Genau, oder generell bedient. Und während sie dann noch am Ausschlachten dieses Sternzerstörers sind, werden sie überrascht und durch alle Ebenen gejagt, mehr oder weniger. Wir müssen jetzt nicht beschreiben, was da für Piu-Piu gibt. Ne? Es gibt natürlich dann die Konfrontation Hunter und Omega gegen Crosshair. Und der appelliert an ihn, dass sie doch auf der gleichen Seite stehen. Und er sagt, nee, ihr seid die Verräter. Und die erschießen jetzt dieses Kind, die hier das Imperium will, dass wir euch alle platt machen. Und ich weiß nicht, hat er auch den Auftrag, ich glaube, er hat nicht den Auftrag von den Kaminoanern, Omega umzubringen, oder?
Inzwischendurch gibt es einen Cut zurück zu den Kaminoanern, die darüber reden, wenn das Imperium jetzt diese Clone Trooper da erwischt, dann wäre ihr Fallback-Plan, also das etwas, was sie noch in der Hinterhand haben, wäre damit erledigt. Also die wollen ja Omega auf jeden Fall haben. Aber sie wollen nicht, dass das Imperium weiß, wie wichtig sie ist. Also die haben den Klonen und Crosshair haben sie das nicht mitgeteilt, sondern sie haben parallel ja noch andere Eisen im Feuer, um Omega rauszuholen.
Das Imperium will die Klonen einfach umbringen und die Kaminoaner, also der Premierminister...
Lama Su.
Ja, Lama Su ist der Premierminister und Nala Se ist die Wissenschaftlerin.
Ja.
Und dann gibt es noch Town Wei und Town Wei scheint so die Marketing-Chefin zu sein, oder?
Ja. Das ist die nasse Jedi vom Flugdeck abholt.
Genau, ja. Aber Nala Se ist die Omega quasi gebaut hat. Und die beiden, also Nala Se und Lama Su, sagen, sie hätten die schon gern lebendig wieder, damit sie halt mit ihr machen können, was sie mit ihr machen wollen. Nämlich offenbar noch weiter an ihr experimentieren oder irgendwie ihr Material sichern, bevor das Imperium sie halt... Naja, man weiß ja, was passiert, wenn Stormtrooper... Leute über den Haufen ballern. Entweder, also wenn sie treffen, dann bleibt ja nicht viel übrig, wie wir sehen werden in den Filmen noch. Und deswegen haben sie ihren eigenen Plan, den wir aber erst später im Lauf der Folge noch sehen werden, was da genau passiert. Letztendlich verstecken sich die Klone, also die Bad Batch und Omega im Ionenantrieb dieses Sternzerstörers.
Ja, auch weil es ein alternativer Ausgang ist. Also sie gehen wirklich in den Antrieb rein, um dann hinten aus einer dieser riesigen Düsen sich abzuseilen. Ist mehr oder weniger der Plan.
Wie ist das? Ist das ein Notausgang? Wie ist das denn designt, bitte, dass man durch den Auspuff...
Das ist kein geplanter Notausgang. Aber Tech sagt, man kann es jetzt so benutzen. Dass man da überhaupt reingehen kann, ist interessant, ja. Aber vielleicht ist das wichtig für Wartungsarbeiten, wenn das Ding im Trockendock ist. So oder so, sie schaffen es also in eins von diesen Triebwerken, woraufhin Crosshair und seine Truppe sagen, das ist ja toll, da müssen wir nur den Motor anwerfen und die werden gegrillt.
Das tun sie, das dauert 2 Minuten. In der Zeit haben die noch eine Möglichkeit zu entkommen. Und da wir Bomben oder Sprengstoff etabliert haben, nutzen sie natürlich das, um das Antriebsrohr loszusprengen, sodass sie dann komplett runterkippen mit diesem ganzen Rohr und alle anderen Umstehenden quasi gegrillt werden, wenn das Triebwerk angeschaltet wird.
Ja, vor allen Dingen Crosshair. Der trägt also eine deutlich gesichtsverändernde Verbrennung davon.
Was ihn aber nicht wirklich auffällt. Also erstmal schon, aber es, nicht, es hat keine langfristigen Folgen. Ja, dann versuchen sie zu ihrem Raumschiff zu kommen, aber leider, also sie werden ja getrennt dabei. Hunter kommt da zu spät an, aber da wartet schon eine dritte Partei, nämlich ein Kopfgeldjäger, den offensichtlich die Kaminoaner angeheuert haben, um zu verhindern, dass die Imperialen Omega kriegen. Und das ist?
Cad Bane, der Mann mit dem coolen Hut und dem süßen kleinen Druiden.
Ja, Todo oder Todo, gespielt von Seth Green nach wie vor. Wobei schon in der allerersten kanonischen, chronologischen Folge ist ja Todo vernichtet worden, hat sich in die Luft gesprengt oder wurde von Cad Bane die Luft gesprengt. Ich habe dann immer versucht herauszufinden, ob das jetzt ein Nachfolgemodell ist. Aber kanonisch heißt es, Anakin hat ihn wieder zusammengebaut, weil offenbar die einzige Person, die Druiden zusammenbaut, ist Anakin. Oh. Um rauszufinden, was der Druide weiß, und dann ist er halt entkommen.
Ah, okay. Gut. Das wusste ich noch gar nicht.
Das ist übrigens Todo 360. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Xbox-Witz ist oder so, aber. Keine Ahnung,
oder ein Skateboard-Witz. Ich weiß es nicht. Aber er ist auf jeden Fall niedlich und er hat Seth Greens Stimme und er wird von Cad Bane nur ausgenutzt, aber ist dessen bester Kumpel. Also so eine arme kleine Sau ist das.
Er ist sehr devot. Ja, er ist ein Toady, hätte man bei den Gummibären gesagt. Aber ja, dann gibt es tatsächlich einen kurzen Western-Moment, wo wir bei Cowboy Hat Star Wars waren. Einer der Beteiligten trägt einen, nämlich Cad Bane. Mhm. Wir müssen jetzt nicht mal erklären, wer Cad Bane ist. Wir hatten schon öfter über ihn gesprochen. Erst vor kurzem in der Tales of the Underworld-Folge. Und Hunter versus Cad Bane Showdown. Sehr dramatisch inszeniert. Und Cad Bane gewinnt.
Ja.
Und schießt Hunter über den Haufen.
Ich meine, es hilft, dass er noch einen Druiden dabei hat, der ablenken kann und Leute von hinten angreifen. Aber ja, der schaltet Hunter aus und nimmt Omega mit.
Omega versucht ja noch einzugreifen. Sie hat ja noch diesen zygerianischen Energiebogen. Die hat sie aus der einen Folge, wo sie den Rancor holen sollten. Und ist damit auch relativ begabt inzwischen. Aber Todo haut ihr den aus der Hand.
Die dritte Folge ist Bounty Lost. Und da es jetzt zuletzt ja soweit war, dass Omega das Bounty bei einem Bounty Hunter war, fragt man sich jetzt, wann und wo verliert er sie wieder. Also wir gehen davon aus, dass sie verliert. Erstens wegen des Titels, zweitens, weil die Serie vermutlich sich wieder resetten wird. Zumindest zu diesem Zeitpunkt noch, dass sie zurückkommt zu ihrem Haufen von komischen Vätern, die gleichzeitig ihre Brüder sind und mit ihr identisch. Es ist eine interessante Familie.
Und ihre Kinder im Fall von Wrecker, würde ich sagen.
Ja, das stimmt auch. Okay, also naja. Die Situation, mit der wir starten, ist, die Clone Force 99 haut mit ihrem Schiff von Brucker ab. Eigentlich wollen sie nicht, weil Omega ist noch da, aber ihnen ist klar, dass die erstmal verschwunden ist, während Crosshair sie verfolgen will.
Genau, also, sie wollen eigentlich noch bleiben und rausfinden, in welche Richtung Cad Bane entkommen ist, aber dann sitzen sie auf dem Präsentierteller, also müssen sie einfach fliehen und die Suche auf später verschieben. Und Crosshair ist natürlich dann frustriert, als er immer wieder ihm entkommen. Aber wir sehen dann auch Cad Bane im Anflug auf einen richtig coolen Planeten.
Ja.
Das wird, glaube ich, nicht klar gesagt, aber das ist eine stillgelegte Klonanlage von, also man sieht das, aber es sieht auch vom ganzen Look aus wie Kamino, wenn man es runterkommen lässt. Also als wäre Han Solo 10 Jahre lang der Chef von Kamino gewesen. Dann sieht das so aus.
Also es ist eine kaminoanische Einrichtung, aber auf einem anderen Planeten, auf Boravio. Aber das ist in demselben Cluster wie Kamino. Also das ist auch über der galaktischen Scheibe außerhalb der eigentlichen Galaxis.
Im Rishi Maze.
Genau. Und ich bin mir auch ziemlich, sie haben da einfach die gleichen Assets benutzt und dann noch neu drüber gemalt oder so etwas. Aber es ist ein cooles Setting. Es hat so Lost Place Vibes. Da ist ja auch eigentlich niemand mehr, alles kaputt und nass.
Ja, absolut. Ich finde, es hat eher so Giga Vibes. Also es könnte auch aus einem Alien-Film sein, so wie es da aussieht. Mhm. Ich finde das richtig geiles Design.
Ja.
Das ist aber im Grunde das Gleiche. Ne? Es ist so eine pilzförmige Stadt, die da über eine Ebene, eine Wasserebene rausragt. Oder eine Schlammebene.
Es ist Wasser, glaube ich. Ja. Oder Nebel? Ja, irgendwie etwas flüssig Erscheinendes und Wolken.
Es sieht alles toxisch aus. Man möchte da nicht so nah rangehen. die Kaminoaner sehen wir nochmal, wie Lamassu, also der Premierminister, sagt, Kopfgeldjäger soll jetzt Omega übergeben. Und Nala Se sagt, okay, ich gehe hin und gebe ihm sein Geld und hole sie wieder. Und Lama Su dann aber, nee, nee.
Wir nehmen die einzige andere Person auf diesem Planeten, die einen Namen hat. Wir schicken Torn Wei.
Genau, wie gesagt, die Marketingfrau. Ja. Traut ihr nicht. Also Lama Su traut Nala Se nicht, das zu machen. Nala Se wird dann auch ihre eigene Aktion noch verfolgen, aber dazu später.
Die hat eine eigene Agenda.
Währenddessen versuchen die Klone rauszufinden, wo Omega sein könnte, scheitern daran. Aber bis es einen Hilferuf von ihr gibt, denn sie schafft es im Frachtraum von Cad Bane, sich kurzzeitig zu befreien, weil sie Todo austrickst und dann ein Hilfesignal, ein Notsignal zu senden, das die Klone empfangen und dann grob wissen, wo sie ist. Aber noch nicht genau. Also sie können das eingrenzen, sie können schon mal in die Gegend fliegen, aber sie wissen noch nicht, wo sie genau hin müssen. Und dann sehen wir den Versuch der Übergabe auf dieser Station. Cad Bane macht ihr klar, er will ja eigentlich nichts Böses, er will sie nur wieder an seine Auftraggeber zurückgeben. Und da dieser Planet voller Nebel ist, ist es erstmal schwer auszumachen, wer steht denn da eigentlich auf der Station? Und dann finden sie eine Leiche. Wer ist denn da tot, Maggie?
Warte, ist das nicht Torn Wei, den sie tot finden?
Genau, sie finden Torn Wei tot, ja.
Okay. Das war so eine Frage. War es nicht? Ah, okay.
Also die Person, die ihnen das Geld geben sollte, liegt da schon tot rum.
Die wird keine nassen Jedi mehr begrüßen, aus vielen verschiedenen Gründen. Aber sie wird auch kein Geld übergeben.
Torn Wei ist also offscreen gestorben. Einer der größeren Rollen aus Attack of the Clones ist tot. Wieder jemand, der übers Messer gesprungen ist. Oder vom Blaster über den Haufen geschossen. Wessen Blaster?
Der Blaster von einer anderen Kopfgeldjägerin, die wir auch schon kennen. Fennec Shand. Die hat ja schon mal versucht, Omega zu entführen. Und ist daran gescheitert, war aber so nicht eine böse, sondern eine, wir sind auf unterschiedlichen Seiten und ich bin pragmatisch böse. Und die ist jetzt offensichtlich dahinterher, Omega woanders hinzubringen und legt sich mit Bane an.
Ich glaube, wir können das schon mal vorwegnehmen. Ne? Bane ist im Auftrag von Lama Suda und Fennec Shand ist im Auftrag von Nala Seda.
Ja.
Das heißt, sie soll sie in Sicherheit bringen, damit sie nicht in Scheiben geschnitten wird vom Premierminister. Das heißt, die beiden kämpfen jetzt darum, zu welchem Kaminoana sie gebracht wird. Und erstmal will Fennec einfach das Geld gegen das Mädchen austauschen, was ja für Cad Bane, glaube ich, völlig okay wäre. Ne? Dann hätte er seine Kohle und ist ja egal, welchem Kaminoana er das Kind gibt.
Ganz kurz, zwischendurch bekommen wir als Zuschauende und die Bad Batch mehr Informationen dazu, warum tatsächlich unsere kleine Omega wichtig sein könnte, weil sie forschen kurz nach und sie finden zumindest raus, wer Cad Bane ist und dass er sich mit Jedi schon öfters angelegt hat. Und da wird auch ein bisschen drüber geredet dann, was die unterschiedlichen Generationen von Klonen sind, dass es irgendwo noch einen unveränderten Klon gibt, den Jango Fett damals beauftragt hat, Boba Fett. Und dass ansonsten aktuell aber Omega tatsächlich die einzige Quelle von unverändertem genetischem Material ist. So, um zu erklären, warum sie so wichtig ist.
Keiner weiß, wo Boba Fett gerade ist. Ich glaube, er ist zu dem Zeitpunkt noch in einem Gefängnis, oder? Der wird ja, oder nee, der kommt am Ende wieder frei, ne? Der ist zwischendurch im Republikgefängnis, aber ich glaube, zum Ende des Kriegs ist er wieder frei und unterwegs mit den üblichen Kopfgeldjägern Dengar und Bosk und so.
Ja.
Das heißt aber, die nennen den Klon, den einen Alpha, Boba. Boba ist Alpha.
Mhm.
Boba ist Alpha.
Und Omega ist Omega.
Ja, ja. Also die beiden sind Alpha und Omega. Okay.
Zurück zu den beiden Kopfgeldjägern, die sich erstmal nur wieder gegenüberstehen. Und eigentlich könnte ja unser huttragender Duros Kopfgeldjäger Ja sagen zu der ganzen Sache mit dem Koffer. Aber es ist dann tatsächlich Todo, der versucht, das Ganze zu ändern und eingreift, der versucht, den Koffer mit dem Geld zu greifen und daraufhin eskaliert die Situation. Alle schießen aufeinander, Leute werfen mit Thermaldetonatoren nacheinander, die dann zurückgeworfen werden, Dinge werden in die Luft gesprengt, Leute müssen ihre Jetstiefel einsetzen und Omega kann davonlaufen und in ein Kommunikationszentrum sich verstecken, um dort ihre Klon-Daddies anzurufen.
Damit die jetzt endlich wissen, wo sie genau ist und dann auch direkt zu Hilfe kommen. Das heißt, die restliche Folge ist einfach nur ein sehr langer und eigentlich sehr cool inszenierter Kampf zwischen zwei gleichwertigen Kopfgeldjägern, während Omega vor einem Roboter wegläuft und dann am Ende von Bad Batch wieder eingesammelt wird. Zwischendurch haben wir noch eine Szene, wo sie Klontanks entdeckt und so ein bisschen Foreshadowing von Fennec Shand bekommt, was die Kaminoaner mit ihr vorhaben. Aber es bleibt sehr vage. Und ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, in einem von diesen Klontanks ist Snoke aus den Sequels, aber oder eine Snoke-Version.
Also zumindest so ein seltsames, vernarbtes Gesicht. Das könnte Snoke sein, ja.
Oder ein gescheiterter Imperator Prototyp, keine Ahnung.
Aber hier ist ja alles schon so runtergekommen. Wann haben die angefangen zu versuchen, den Imperator zu klonen?
Das ist eine echt gute Frage. Das muss ja schon wirklich eine Ecke her sein. Weil die andere Anlage haben sie ja auch schon 15 Jahre in Betrieb zu dem Zeitpunkt. Ne? Das muss ja noch älter sein. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sind es ja auch noch Experimente von Darth Plagueis oder so. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Ist auch nicht so wichtig.
Ja, wir haben vor allen Dingen, aber wie du sagtest, es ist ein schön inszeniertes Hin und Her zwischen den Kopfgeldjägern. Und Omega schafft es, zu so einer Rettungskapsel zu kommen und weder von Shand noch von Bane noch von Todo aufgehalten zu werden, auch wenn es hin und her geht. Und das ist tatsächlich irgendwie so, sie macht so einen Parabelflug flimp aus der Stadt raus, als sie es dann schafft. Das hält aber nicht lange. Aber zu dem Zeitpunkt sind dann die Klone wieder da und können sie einsammeln. Sowohl Shand als auch Bane gehen leer aus.
Nennen wir sie Shand und Bane.
Shand und Bane. Bane. Und Bane eilt dann zurück zu seinem Schiff zusammen mit Todo und will die Klone und Omega verfolgen, stellt dann aber fest, dass sein Schiff offensichtlich sabotiert worden ist. Also sieht so aus, als hätte Omega an Bord da noch andere Sachen gemacht, als nur einen Notruf abschicken, als sie es geschafft hat, aus ihrer Zelle rauszukommen. Das heißt, er kann sie auch nicht verfolgen. Und ja, damit sind wir im Grunde durch die Folge auch durch. Es gibt nur noch so ein bisschen Omega, die sagt, ich weiß nicht, die sind hinter mir her.
Wir sehen auch noch mal Fennec Shand, die mit Nala Se telefoniert, die damit zufrieden ist, dass Cad Bane das Mädchen nicht hat. Ja, der reicht's, wenn sie weiß, dass sie sicher bei den Klonen ist. Und Fennec sagt halt, okay, wenn du deine Meinung änderst, dann melde dich, dann besorge ich sie dir. Ne? Aber offenbar war das jetzt erstmal der ganze Auftrag von ihr. Verhindern, dass Cad Bane das Mädchen zu Lamassu bringt. Das finde ich auch spannend, weil das macht ja Fennec Shand zur eigentlichen Heldin dieser Folge.
Ja.
Die halt auch alles reißt, ne? Also gemeinsam mit Omega. Obwohl sie ein bisschen bedrohlich überkommt zwischendurch. Die Klone haben eigentlich nichts gemacht. Ne? Die sind nur auf den Anruf dahin geflogen.
Und haben sie eingesammelt.
Ja, das kann ich auch.
Also mit ausreichend irgendwie Angaben und Google Maps und so würden wir das auch hinkriegen auf demselben Planeten.
Mit einem Auto, ja.
Sie machen ja im Grunde nur das Gleiche, nur Interstellar. Aber das ist ja alles relativ in der Star Wars Galaxie. Das ist ja alles nebenan mittlerweile.
Richtig, ja. Hyperraumreisen werden gefühlt mit jeder neuen Serie kürzer. Aber gut. Das ist jetzt kein Problem dieser drei Folgen gewesen. Wie fandst du sie denn? War ja im Grunde ein langer Spielfilm.
Ich mochte die tatsächlich. Also gerade das Finale auf Boravio fand ich sehr cool. Das ist stimmungsvoll und der Kampf zwischen diesen beiden Kopfgeldjägern, der funktioniert für mich ziemlich gut. Auch damit, dass immer wieder irgendetwas quer in die Pläne irgendwie reinfunkt. Omega, die abhaut und Todo, der nicht richtig zusammengebaut ist und versucht irgendwas zu tun und dann zurück zu Bane funkt. Und also ja, das hat mir sehr gut gefallen. Sieht auch alles sehr hübsch aus auf Boravio, das hilft natürlich. Die Serie ist halt jetzt, wo wir uns relativ schnell durch die gesamten Clone Wars Staffeln geschaut haben, ist halt rückblickend ist wirklich hart, womit wir angefangen haben. Wenn wir jetzt hier sehen, wie diese ganzen Nebeleffekte und die gemalten Abnutzungsspuren und sowas da zu so einem guten, stimmungsvollen, coolen Gesamtbild irgendwie zusammengefügt werden. Hab mich auch gefreut, Rex wiederzusehen. Also das ist tatsächlich etwas, was für mich funktioniert hat, an dem hier, guck mal, kennt ihr doch Charakter, den ihr von woanders habt. Und ich fand die ganze Szenerie mit, sie sind in diesem Antrieb, der kurz davor zu zünden ist, war tatsächlich eine interessante Bedrohungssituation.
Das stimmt, ja.
Also da waren eine Menge schöne Setpieces.
Ja, ich habe aber wieder gemerkt, dass mir die Serie dann am besten gefällt, wenn es nicht so sehr um die Klone geht, sondern halt um Cad Bane oder Fennec Shand oder ja, Omega zähle ich jetzt auch nicht als Standardklon. Das interessiert mich viel mehr als 4 oder 5 Iterationen der gleichen Person reden miteinander. Rex zähle ich da auch nicht mit rein. Rex würde ich auch gar nicht als jetzt einen Fanservice-Charakter werten. Dass der da auftaucht, finde ich, ist nicht sehr logisch, weil sie eine sehr enge Beziehung zu ihm haben und der wird ja auch noch öfter mal auftauchen. Und der ist ja auch einer der roten Fadencharaktere. Ne? Also wir werden noch viel über Rex reden die nächsten Jahre. Aber dadurch hat mir halt der dritte Teil dieser Trilogie auch mit Abstand am besten gefallen. Nicht nur, weil er optisch halt am besten ist, sondern weil es erfrischend war, mal nicht die ganze Zeit diesen Klonen zuzuhören. Ich finde, das ist sehr repetitiv, was die machen und was die miteinander so reden. Und die sind ja alle sehr One-Note. Merkt man, je länger man die Serie guckt, wird's nicht besser, ne? Keiner von denen entwickelt jetzt eine ungeahnte Tiefe. Eigentlich ist ein Hunter der einzige, den man irgendwie, mit dem man vielleicht Zeit verbringen möchte, weil die anderen halt so krasse Klischees sind, oder?
Also ich mag Tech auch. Der ist der,
okay.
Also wenn er nicht gerade das Klischee des Nerds ist, der unnötig Techno-Babble macht.
Donatello magst du auch, ja, okay.
Du hast recht, sie sind schon ziemlich die Ninja Turtles.
Ja, aber, ja, also nicht 1:1, ne, aber ja.
Aber ja, ja gut, ich meine, es ist ein Team, das sich von Archetypen ableitet.
Ja.
Das stimmt schon.
Sie haben halt nicht den lustigen Sprücheklopfer dabei. Das ist auch am ehesten Wrecker. Aber
er ist auch der stumpfe Hau drauf.
Ja. Während Hunter so eine Mischung aus Leonardo und Raphael ist, ne? Aber ich bin auch gar nicht so tief in der Turtles-Lore drin, aber beziehungsweise lange her, dass ich da mich mit beschäftigt habe. Findest du denn, man sollte diese drei Teile gesehen haben?
Also erstens, sie sind unterhaltsam. Zweitens, sie haben ein paar Punkte, die insgesamt plotwichtig sind. Nämlich einmal, dass sie ihre Chips entfernen und dass wir klar gesagt bekommen, dass die Kaminoaner aus unterschiedlichen Gründen hinter Omega her sind und dass die auch gegeneinander arbeiten.
Ja, ich würde sogar sagen, das ist bisher der wichtigste Arc in dieser Staffel. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Nicht nur wegen der Schauwerte und der Querverweise zu anderen Star Wars Produkten. Es ist für den Metaplot eigentlich ziemlich essentiell, die ganze Geschichte. Also die letzten paar Folgen, die wir besprochen haben, kann man ja eigentlich ignorieren. Und die nächsten 3, 4, 5, über die wir reden werden, damit habe ich ein paar Probleme, aber da reden wir dann das nächste Mal drüber.
Gut, das war dieser Arc. Wir beschäftigen uns dann noch mit mehr. Diese Charaktere kennt ihr doch, beziehungsweise Überleitungen zu anderen Serien in der Folge, die ihr in absehbarer Zeit wahrscheinlich auch zu hören bekommt. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.